Leute, ich bekomme immer noch so viele Nachrichten zu den neuen Tourterminen, deshalb dachte ich, ich sag da nochmal kurz was zu. Also, die Ohrenzeugentour war ja so schnell komplett ausverkauft, dass viele von euch keine Tickets mehr bekommen haben. Deshalb haben wir jetzt im Herbst zusätzliche Termine nachgelegt. Das ist vor allem für die von euch gedacht, die beim ersten Mal leer ausgegangen sind. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch das Programm zum zweiten Mal anguckt. Die Zusatztermine starten am 14. September 2025 in Zürich. Insgesamt spiele ich 13 Shows und zwar in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Die allerletzte Show ist dann das große Tourfinale am 30. November in der Grugerhalle in Essen. Die Tickets für die Zusatztermine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Und das werden auch bis auf Weiteres die letzten Shows werden. Also wenn ihr mich in nächster Zeit live auf der Bühne sehen wollt, dann da. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und Servus Franziska.
Servus und Hallöchen.
Ja, das Witzige ist, diesen Monat hören wir uns gleich mehrfach. Ja. Gerade ist unsere gemeinsame Sonderfolge von Nebenan weltweit rausgekommen und wir haben über, wie schreibe ich das denn jetzt am besten, über die, ich würde sagen, eine der verrücktesten Flugzeugentführungen aller Zeiten gesprochen. Das war wild, oder?
Ja, das war tatsächlich wild und das war auch ein Fall, den ich noch überhaupt nicht gekannt habe.
Und das will was heißen. Weil du bist ja...
Ja, das heißt schon was. Alter True-Crime-Hase.
Richtig.
Und dann, je nachdem, wir wissen jetzt, als wir das aufnehmen, noch nicht genau, wann und wie und so, aber du bist ja auch bei mir.
Es ist, also True-Crime, das ist eigentlich ein Riesenpuff, kann man so sagen. Ja. Also jeder mit jedem in allen verschiedenen Konstellationen.
Na, vor allem wir miteinander.
Ja, wir miteinander, das ist ja auch eine Podcast-Ehe.
Sind
da sollte
zwei
man
Personen
ja auch
schon eine Orgie?
Noch nicht. Entschuldigung. Noch nicht. Aber ja, ich bin auch bald bei Das ein bisschen Mord sein zu Gast vielleicht auch schon gewesen, wenn ihr diese Folge
genau
hört. Dürfen wir da schon sagen, um was es geht oder ist es noch geheim?
Nee,
es ist ein österreichischer Fall, können wir aber, das können wir sagen.
Es ist ein österreichischer Fall, genau.
Es ist ein österreichischer Fall, genau. Und falls ihr mal Lust habt, in mehr von uns beiden reinzuhören, Nebenan weltweit gibt's exklusiv bei RTL Plus Podcast. Und da hört ihr ja auch die regulären Folgen Verbrechen von Nebenan immer schon zwei Wochen früher. Und ich habe es gerade schon zu dir im Vorgespräch gesagt, ich bin im Moment so ein bisschen bergobsessed, ja, weil in Folge 143, ist noch gar nicht so lange her, waren wir auch in den Bergen in Österreich und jetzt sind wir wieder in den Bergen, dieses Mal in der Schweiz. Das könnte mir eventuell sagen, dass ich mal dringend wieder Urlaub brauche, vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, ist dein letzter Bergurlaub schon zu lange her?
Ja, das war über den Jahreswechsel. Es wird mal wieder Zeit, glaube ich.
Ja. Alle drei Monate brauchst du dein Gebirge.
Na, das ist eher mein Freund, der das Gebirge braucht, ehrlich gesagt. Ich bin ja auch gern am Meer, aber der möchte am liebsten nur noch in die Berge und deswegen machen wir so halb-halb. Was heißt das? Also das jetzt erst ist jetzt wieder Meer dran und dann wieder Berge, aber es ist natürlich beides schön. Also wir gehen in die Berge, das habe ich schon verraten. Kleine Inhaltswarnung, wie immer vorab. In dieser Folge streifen wir kurz den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Wenn ihr das gerade nicht so gut hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Alle Namen in diesem Fall sind geändert. Bist du bereit für einen Ausflug in die Schweizer Berge?
Absolut.
Sehr gut. An diesem Freitag, Ende Mai, liegt das Versprechen eines schönen Sommers schon in der Luft. Die Wiesen im Kiental im Berner Oberland leuchten saftig grün und überall in den kleinen Bergdörfern blühen die Geranien in den Balkonkästen. Trotz der Postkartenlandschaft verirren sich nicht so viele Touristen hierher. Das Kiental, ein Seitental des Kandertals, ist eher ein Geheimtipp. Etwa 50 Kilometer von Bern entfernt ist hier das Tempo etwas langsamer als in den anderen Ferienregionen der Schweiz. Diejenigen, die hierher kommen, schätzen die Ruhe und den Anblick der tosenden Wasserfälle und rauschenden Wildbäche.
Warst du da schon mal?
Leider noch nicht, aber bei der Recherche habe ich gedacht, da würde ich sehr gerne mal hin.
Das klingt wundervoll.
Warst du auch da irgendwie in der Region schon mal?
Nein, so weit im Westen der Schweiz war ich noch nie.
Aber ich glaube, wenn man öfter in den Bergen war, kann man sich schon so ungefähr vorstellen, wie so die Landschaft da ist.
Äußerst und idyllisch.
Ja, idyllisch trifft es ganz gut, aber mit der Idylle ist es jetzt relativ schnell vorbei. Auch an diesem 24. Mai 2019 sind nur wenige Wanderer in der Griesschlucht unterwegs. Auf dem Wildwasserweg entlang des Gornernbachs kann man die Kraft der Natur förmlich spüren. Über Jahrhunderte hat sich das Wasser seinen Weg durch den weichen Kalkstein gebahnt und dabei riesige Löcher geformt, in denen mächtige Strudel entstanden sind. Eins dieser Löcher nennen die Schweizer den Hexenkessel. Ein ziemlich beeindruckender Anblick, vor allem an diesem sonnigen Freitag, an dem die Sonnenstrahlen das Wasser so richtig zum Glitzern bringen. Doch im Wasser des Hexenkessels schwimmt auch noch etwas anderes. Auf den ersten Blick könnte man es für ein Stück Treibholz halten, das dort von den schäumenden Wassermassen hin und her geworfen wird. Doch als einer der Wanderer näher hinschaut, sieht er, dass das Holz in Wirklichkeit ein Mensch ist. Unterhalb des Pochtenfalls treibt ein junger Mann mit dunklen Haaren und nacktem Oberkörper im Wasser. Er bewegt sich nicht mehr. Seine Hose hängt mit dem Gürtel an seinen Schuhen. Der Wanderer ruft sofort die Polizei. Schon kurz darauf kreist ein Helikopter über der Schlucht. Zahlreiche Polizisten stapfen durch das felsige Gelände um den Hexenkessel. Der Mann wird geborgen, er ist tot. Schon auf den ersten Blick sieht man die Schürfwunden und Verletzungen an seinen Armen und Beinen. Im Obduktionsbericht steht später etwas von einem schweren Kopf- und Rumpftrauma. Der Tote hat außerdem viel Wasser geschluckt. Laut dem Rechtsmediziner ist der junge Mann an seinen Verletzungen in Kombination mit Ertrinken gestorben. Er muss in die Schlucht gefallen sein. Wenig später finden die Polizisten auch seinen Namen heraus. Amir Mamat, ein 18-Jähriger aus einem kleinen Dorf im Kanton Bern, etwa 80 Kilometer entfernt. Hier wohnte er mit seinen Mitbewohnern in einer WG in einem Industriegebiet, in einem tristen grauen Haus mit braunen Fensterläden. Amir ist aus Afghanistan in die Schweiz geflohen und hat sich hier ein neues Leben aufgebaut. Er ging in die 10. Klasse und wollte nach der Schule Automechaniker werden, um seine Familie in Afghanistan finanziell zu unterstützen. Das erzählt ein Mitbewohner später der Polizei. Amir hatte also Pläne für die Zukunft. Ein Suizid halten die Schweizer Ermittler deshalb für unwahrscheinlich. Es gibt keinen Abschiedsbrief und auch keine Gegenstände, die er zurückgelassen hat. Gebirgsspezialisten untersuchen den Fundort und die Stelle unterhalb des Wasserfalls, von der aus Amir vermutlich in den Bach gestürzt ist. Auch hier gibt es nichts zu sehen, keine Kampfspuren oder ähnliches. Die Polizei schließt deshalb aus, dass noch jemand an dem Sturz beteiligt war. Amir muss gefallen sein. Zu diesem Schluss kommt damals die Polizei und stellt die Ermittlungen ein. Ein Unfall, tragisch, aber in einer Wanderregion wie dem Kiental auch kein Einzelfall. Was denken wir darüber?
Naja, wir machen ja einen True Crime Podcast, also gehe ich mal davon aus, dass es kein Unfall war. Aber die sagen, okay, es ist unwahrscheinlich, dass er Suizid begangen hat. Also er muss gestürzt sein. Aber meine Frage ist, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein 18-Jähriger da alleine wandern geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es ist ein Wandergebiet, da kann man durchaus wandern. Da ist er auch nicht der Einzige, der daher wandert. Aber es ist eben sehr weit von seinem Zuhause entfernt. Und das ist eigentlich das Seltsame.
Also ich frage auch, weil ich aus doch einer, naja, bergigeren Gegend komme und ich glaube jetzt nicht, dass als ich so 17, 18, 19 war, dass meine Freunde da wirklich alleine sich auf Wanderschaft begeben hätten. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass das jemand gerne macht. Aber das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt das Alter, wo man alleine wandern geht.
Stimmt, Sehr guter Einwand. Wird es bestimmt geben, dass auch junge Menschen gerne wandern gehen?
Aber dann vielleicht auch eher mit Freunden. Also mit Freunden zusammen habe ich das schon mal gemacht. Es ist nur, mich macht es ein bisschen stutzig einfach, dass er da allein gewandert sein soll. Aber vielleicht ist es ja bekannt, dass Amir das gerne allein gemacht hat. Weiß ich ja nicht. Es ist nur so mein Gedanke gewesen.
Sehr guter Einwand. Das ist das Interessante, dass die Freunde auch nicht so genau wissen und Mitbewohner, wie er da hingekommen ist, weil es ist ja eben 80 Kilometer von seiner Wohnung entfernt und er hat zumindest niemandem erzählt, dass er wandern gehen möchte. Vielleicht kann man das an der Stelle schon mal festhalten. Die Geschichte macht in so einer ländlichen Region, wo nicht so viel passiert, natürlich schnell die Runde. Gerüchte verbreiten sich hier wie ein Lauffeuer. Viele fragen sich, was hat der 18-Jährige allein im hintersten Kiental gemacht? Also genau das, was du gerade schon gesagt hast. Und vor allem, wie kam es zu dem Sturz? Der Weg entlang des Gummernbachs ist gut gesichert und eigentlich auch für Familien mit Kindern geeignet. Deshalb frage ich mich schon, warum ausgerechnet ein so junger Mann da runterfällt, erzählt der Hotelchef eines Hotels in der Nähe den Journalisten. Doch schnell haben die Menschen im Tal auch wieder andere Dinge im Kopf. Die Sommersaison im Kiental beginnt und der seltsame Tod von Amir Mamat gerät langsam in Vergessenheit. Hunderte Touristen wandern entlang des Gummernbachs durch die Griesschlucht, genießen die klare Luft und die wilde Natur, ohne zu ahnen, dass hier erst vor wenigen Wochen ein Mensch gestorben ist. Bis zum 5. November. An diesem Tag wird ein weiterer Mann am Fuß der Schlucht gefunden und von dem erzähle ich dir jetzt.
Das ist ein halbes Jahr später als der erste Tote, stimmt's?
Das ist ungefähr ein halbes Jahr später, also Mai, November, genau. Also es vergeht ein bisschen Zeit. Der Mann, um den es jetzt geht, ist 28 Jahre alt, kommt ebenfalls aus Afghanistan und heißt Rahim Jamar. 2015 flüchtet er vor dem Krieg in seinem Land. Über die Türkei, Griechenland und Ungarn kommt er schließlich in die Schweiz. Rahim reist mal mit dem Zug oder per Anhalter. Oft geht er auf seiner Reise auch zu Fuß. Fast ein Jahr dauert es, bis er das erste Mal Schweizer Boden betritt. Seine Familie muss er in seiner Heimatstadt Mazar-e-Sharif zurücklassen. Ein Leben ohne Krieg hat Rahim nie gekannt. Als er Anfang der 90er Jahre geboren wird, herrscht in seinem Land seit Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Kurze Zeit später übernehmen die Taliban die Macht. Rahim ist gerade 10 Jahre alt. Da beginnen die USA und Großbritannien ihren Krieg gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September. Mit 16 verlässt Rahim die Schule. Die Taliban sind mittlerweile nicht mehr an der Macht, aber sie verüben weiterhin blutige Anschläge im ganzen Land. 2016, also mit 25, stellt Rahim wie etwa 3000 andere Afghanen in diesem Jahr einen Asylantrag in der Schweiz. Viele Geflüchtete nutzen die Schweiz damals als Transitland, um nach Deutschland, Frankreich oder Großbritannien zu kommen. Aber Rahim will genau hier bleiben. Vielleicht erinnern ihn die Berge hier an seine Heimatstadt Mazar-e-Sharif, die an den Ausläufern des Hindukusch liegt. Rahim hat Glück in der Schweiz, er findet einen Job in einem Restaurant im Kiental. Weil er damals noch keine gültigen Papiere hat, die es ihm erlauben, in der Schweiz eine Stelle anzunehmen, muss er schwarz arbeiten. Mit dem Geld will er sich in seiner neuen Heimat eine Zukunft aufbauen. Einige Monate nach seiner Ankunft in der Schweiz wird eine Begegnung am Bahnhof im Berner Oberland Rahims Leben komplett verändern. Dort quatscht ihn ein freundlicher älterer Herr an. Der Mann ist kräftig, viel größer und fast doppelt so alt wie Rahim. Der Fremde spricht Deutsch mit Berner Dialekt, der schon für viele Schweizer schwer zu verstehen ist und für Rahim natürlich noch viel schwerer zu verstehen.
Mir wurde mal gesagt, dass die Berner besonders langsam sprechen allerdings.
Ja.
Oder besonders langsam sind als Ganzes.
Das war, oh Gott, keine bösen Nachrichten von Bernhard an der Stelle. Aber ja,
nö,
ich fand es ganz
nicht
interessant. Die Zeit hat ja jetzt auch gerade eine Podcast-Serie gemacht, wo es um einen Schweizer Fall geht. Und da hört man manchmal, ich glaube, das heißt Berner Schweiz. Also dieses, oder Berner Schweizerisch oder so. Und ich fand es extrem schwer zu verstehen, obwohl es ja auch Schweizerdeutsch ist, also auf eine gewisse Art und Weise Deutsch, aber es war wirklich anstrengend, dem zu folgen. Und wenn wir beiden als Muttersprachler das schon nicht hinkriegen, kannst du dir ja vorstellen, dass jemand, der gerade erst ins Land gekommen ist und der noch kaum ein Wort Deutsch oder Schweizerdeutsch spricht, das natürlich noch viel schwieriger findet.
Natürlich.
Trotzdem schaffen es die beiden irgendwie, sich mit Händen und Füßen zu verständigen und tauschen am Ende Handynummern aus. Der Name des Mannes ist Michael Huber. Zuerst beginnt alles ganz harmlos. Huber lädt Rahim zum Kaffee ein und die beiden machen Ausflüge in die Berge. Doch der Ende 50-Jährige sucht nicht nur jemanden für freundliche Freizeitaktivitäten, er will Sex. Denn Michael Huber steht auf junge Männer, je jünger, desto besser. Und Huber bezahlt dafür. Rahim bietet er 50 Schweizer Franken, also etwa 53 Euro, für einmal Sex. Wenn er bei dem Treffen zweimal darf, gibt es das Doppelte. Rahim lässt sich auf das Angebot ein. Wie freiwillig er das wirklich tut, lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen.
Ja, das ist so eine Sache ganz oft. Gell? Ich hatte lustigerweise erst gestern eine Diskussion mit einem Freund darüber, welche Dinge wir wohl wirklich aus freiem Willen tun und welche, weil wir entweder einen gesellschaftlichen Druck sehen oder uns, wie in dem Fall vielleicht, in einer gewissen Notlage befinden und uns dadurch zu etwas entscheiden, das wir sonst nicht tun würden.
Ja, also offiziell natürlich wird er zu nichts gezwungen, ne? Aber wie du schon sagst, er braucht halt das Geld dringend und da ist eben die Frage, ob er das ohne das Geld auch tun würde. Ich wage jetzt mal zu behaupten, nein.
Da habe ich auch noch ein Shakespeare-Zitat für dich.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Aus Romy und Julia. My poverty but not my will consents.
Das ist gut. Das passt, glaube ich, ganz gut an der Stelle. Ne?
Also ich weiß jetzt nicht, wie das dann von Schlegeltik übersetzt wurde auf Deutsch, aber eben meine Armut stimmt dem Ganzen zu und nicht mein Wille.
Guck mal, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier mit Shakespeare-Zitaten in einem True-Crime-Podcast um uns werfen. Da kann uns niemand vorwerfen, dass man hier bei Verbrechen von dem Mann nichts lernt. Ich kann dir mal erzählen, wie es weitergegangen ist zwischen den beiden.
Ja, klar, bitte.
Rahim und Michael treffen sich regelmäßig, mindestens einmal im Monat. Er holt den mehr als 30 Jahre jüngeren Mann mit seinem Hyundai-Geländewagen ab und fährt mit ihm an einen abgelegenen Ort in den Bergen, an dem die beiden niemand sieht. Davon gibt's hier im Kiental einige und Michael Huber scheint sie alle zu kennen. Bei jedem Treffen überlegt er sich ein neues Versteck. Im Auto haben die beiden Sex. Danach bezahlt Huber Rahim immer bar auf die Hand. Das Geld kann der junge Mann gut gebrauchen und auch die Ausflüge in die Natur gefallen ihm irgendwie. Er selbst wird später über sein Verhältnis zu Michael Huber sagen, unsere Beziehung war normal, freundschaftlich und auch sexuell. Also auch, denke ich, diese Einsamkeit hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Da ist jemand, der nimmt dich an die Hand, der zeigt dir ein bisschen die schönen Seiten deiner neuen Heimat, der hört dir vielleicht zu, wenn du Probleme hast und dann kriegst du auch noch Geld dafür. Also
Also er hat ja auch gar keine Familie mehr jetzt hier in der Schweiz. Sie musste ja alle zurücklassen und von dem her ist das auch so eine väterliche Figur oder ein Onkel vielleicht.
Ja.
Nur halt die Sache mit dem Sex. Also da würde ich jetzt mal sagen, dass der den jungen Mann schon irgendwie ausnutzt.
Absolut. Ich glaube, dass der den ganz stark auch manipuliert und auch eben dieses Machtgefälle und das Erfahrungsgefälle, was zwischen den beiden besteht, komplett ausnutzt. Aber Rahim, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt denkt sich da irgendwie nichts Böses bei und wundert sich auch nicht, als Huber ihn am 4. November 2019, einem Montag, anruft. Da sitzt Rahim gerade zu Hause und raucht einen Joint. Das macht mich lebendiger und wacher und lässt mich besser denken, sagt er. Rahim wundert sich zwar schon, dass sich Huber schon wieder bei ihm meldet. Schließlich haben sich die beiden in der Woche davor erst getroffen. Und ich hatte ja gerade gesagt, normalerweise so einmal im Monat. Mhm. Aber als der Schweizer ihn nach einem neuen Treffen fragt, sagt er trotzdem zu. Gegen 15 Uhr holt Huber ihn wie immer mit seinem Geländewagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab. Sie fahren zum Tschingelsee, einem natürlichen Stausee, der durch einen Bergrutsch entstanden ist. Je nach Jahreszeit füllt das Wasser das Schotterbett und bietet ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Doch jetzt, im November, ist es hier wie ausgestorben. Nur das Rauschen des Wassers und der Bäume ist zu hören. Rahim und Huber haben Sex im Auto, während es draußen immer dunkler wird. Doch Huber will noch nicht nach Hause fahren. Er bittet Rahim, ihm noch bei einer Sache zu helfen. Ein Bekannter habe ihn darum gebeten, etwas weiter oben in der Nähe des Hotels Pochtenalb am Rande der Griesschlucht ein Stück Land zu vermessen. Dafür müssen die beiden noch ein Stück die Faulbrunnistraße hoch, die an manchen Stellen fast 28% Steigung hat. Doch für Hubers Geländewagen ist das kein Problem. Hinter einer der vielen Kurven parkt Michael Huber das Auto am Straßenrand. Mittlerweile ist es merklich kühler geworden. Das Autothermometer zeigt nur noch knapp 6 Grad an und Rahim schnappt sich seine Winterjacke vom Rücksitz. Huber meint noch, die brauchst du nicht. Doch Rahim zieht die dicke Daunenjacke trotzdem an. Sein Begleiter wechselt noch die Schuhe und holt dann das Werkzeug für die Vermessung aus dem Kofferraum. Die beiden gehen ein kurzes Stück zu Fuß, immer entlang der Griesschlucht. Das Wasser des Pochtenfalls stürzt hier mit aller Kraft mehrere Meter in die Tiefe. Rahim ist begeistert von dem Anblick und bittet Huber mit seinem Handy noch ein Foto von ihm vor dieser atemberaubenden Kulisse zu machen. Er will den Moment für später festhalten. Der Mann tut ihm den Gefallen. Anschließend fängt Huber an, Stäbe in den Boden zu stecken und den Abstand dazwischen zu messen. Hier, halt mal, sagt er zu Rahim und streckt ihm das andere Ende des Maßbandes entgegen. Rahim greift zu und versucht, Hubers Anweisungen zu folgen. Mittlerweile kennen sie sich schon seit 3 Jahren und Rahims Deutsch ist besser geworden. Trotzdem hat er manchmal noch Mühe, Hubers schweren Dialekt zu verstehen. Ein bisschen weiter nach rechts. Rahim folgt den Anweisungen des älteren Mannes. Und jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten, sagt Huber, und Rahim rückt mit dem Maßband in der Hand ein Stück nach hinten. Doch plötzlich spürt er unter seinen Füßen eine Kante. Er ist am Rande des Abgrunds zur Griesschlucht angekommen. Rahim stoppt erschrocken und will wieder ein Stückchen von der Kante abrücken, doch bevor er sich überhaupt bewegen kann, wird er auch schon in die Tiefe gestoßen. Aber Rahim hat Glück. Er bleibt an einem kleinen Baumstamm hängen und kann sich daran festhalten. Unter seinen Füßen geht es mehrere Meter in die Tiefe. Das Rauschen des Wassers unter ihm klingt plötzlich gar nicht mehr idyllisch, sondern bedrohlich. Mit aller Kraft klammern sich seine Finger an den rettenden Baumstamm. Natürlich ruft er nach seinem Freund Michael Huber, damit der ihn rettet. Doch der macht genau das Gegenteil. Mit düsterem Blick steht der Mann mit dem grauen Haar über Rahim und sagt etwas, das Rahim nicht verstehen kann. Dann löst er gewaltsam Rahims Finger von dem Stamm. Der schreit immer wieder fassungslos "Nein!" Er weiß, wenn er loslässt, dann ist das sein Todesurteil. Doch auch davon lässt sich Huber nicht beeindrucken. Unbeirrt zerrt er weiter an Rahims Fingern, bis der sich nicht mehr halten kann und schreiend in die Tiefe stürzt.
Oh, das ist so schlimm. Und ich habe schon den Verdacht gehabt, dass das jetzt passiert, aber beim Foto machen dachte ich, weil es ist ja schon einige Male sicherlich passiert und ist auch was, was im Film irgendwie immer wieder vorkommt, ja. Dieses typische, ah, noch einen Schritt zurück, noch einen kleinen Schritt, noch ein bisschen, eben fürs Foto. Aber das hat er jetzt hier nicht genutzt, quasi der Michael Huber, sondern dann mit dem Maßband. Aber gut, befreie mich kurz von meiner Angst. Du hast ihn vorher schon zitiert, also er überlebt das, richtig?
Das werde ich noch nicht auflösen an der Stelle, aber ich erzähle jetzt ein bisschen weiter. Du musst noch ein bisschen weiter mitleiden.
Ausharren.
Unten in der Schlucht fließt der Gornernbach in seinem steinigen Flussbett. Überall gibt es große Felsen und Baumstämme, an denen sich Rahim tödlich verletzen könnte. Doch er hat gleich mehrere Schutzengel. Rahim stürzt fast 6 Meter in die Tiefe, an den Felsen und Baumstämmen vorbei und landet in den reißenden Fluten des Bachs. Das Wasser zerrt ihn mit aller Kraft in Richtung eines Wasserfalls und den Wasserfall herunter, wo er dann in einem weiteren Wasserbecken landet. Eiskalt schlägt das Wasser über Rahims Kopf zusammen. Es hat zu diesem Zeitpunkt etwa 4 Grad. Das werden Messungen später ergeben. Rahims dicke Winterjacke saugt sich sofort mit dem eiskalten Wasser voll und zieht ihn schwer in die Tiefe. Rahim rudert panisch mit den Armen und versucht, sich seine Jacke vom Leib zu reißen, um nicht zu ertrinken. Die Jacke wird sofort vom Wasser weitergespült, aber Rahim kann sich an einem Felsvorsprung festhalten. Er weiß, das ist seine letzte Chance, denn das Wasser treibt unaufhörlich auf den nächsten Wasserfall zu und der ist deutlich tiefer als der erste. Diesen Sturz wird Rahim nicht überleben. Ich muss jetzt raus, geht ihm in diesem Moment durch den Kopf. Mit letzter Kraft zieht er sich an dem kalten, nassen Felsvorsprung hoch. Als Rahim es aus dem Wasser schafft, ist es schon so dunkel, dass er die Spitzen der Bäume an der Kante zur Schlucht nur noch schemenhaft erkennen kann. Rahim schreit um Hilfe, doch seine Stimme ist schwach. Und zwar so schwach, dass sie sofort von den dunklen Bäumen geschluckt wird. Um diese Uhrzeit ist hier niemand unterwegs. Bis auf den Mann, der ihn in die Schlucht gestoßen hat. Rahim will gerade das nächste Mal rufen. Da fällt ihm ein, dass dieser Mann ja vielleicht noch irgendwo immer in der Nähe ist und ihn immer noch töten will. Vielleicht wirft Michael Huber dann von der Klippe mit Steinen nach ihm. Also kauert sich Rahim still unter dem Felsvorsprung zusammen und wagt kaum zu atmen. Sein Trainingsanzug hängt triefend nass an seinem Körper. Seine Hände sind so kalt, dass er sie kaum noch bewegen kann. Und auch die Außentemperatur fällt immer mehr ab. In dieser Nacht sind es nur noch etwa 3 Grad. Rahims Jacke wurde weggespült und er ist mutterseelenallein in diesem Wald. Das Rauschen des Wassers dröhnt in seinen Ohren und lenkt ihn etwas von den Schmerzen in seinem Knöchel ab. Er kann kaum auftreten und schon gar nicht weit laufen. Die Kante der Schlucht erscheint ihm endlos weit entfernt. Ganz selten sieht er in der Ferne die Scheinwerfer eines Autos, die sich die steile Bergstraße hochwinden. Niemals wird er es mit seinem verletzten Fuß die steilen Felswände hochschaffen. Rahim ist sich sicher, dass er hier und heute in dieser Schlucht sterben muss.
Ich finde das unglaublich klug von ihm, dass er aufgehört hat zu schreien.
Ja.
Also es ist wirklich Wilf, da ist der Überlebensinstinkt echt auf Zack. Ja, dass er es nämlich schafft, in dieser Situation nicht völlig die Nerven wegzuschmeißen. Hut ab. Wie geht's weiter?
Ja, es ist ja wirklich, noch mal kurz eingehakt an der Stelle, ist ja wie eine Filmszene, ne? Also sowas kennt man nicht nur im Film, dass man sich noch so festklammert und der Bösewicht einem dann die Finger löst und dann...
Naja, König der Löwen.
Ja, stimmt. Und dann noch Wasserfall und dann jetzt, oh Gott, da kommt der nächste Wasserfall, der ist noch tiefer, ich muss raus aus dem Wasser.
Wahnsinn.
Also ich kann jetzt an der Stelle sagen, Rahim schafft es, du hast richtig vermutet.
Gut.
Er hat... die ganze Nacht auf dem kalten Felsen aus. Als es dann anfängt zu dämmern, nimmt er seine letzten Kräfte zusammen, um sich selbst aus der Schlucht zu befreien. Dafür muss er wieder zurück durch das eiskalte Wasser und dann eine 6 Meter hohe Felswand hochklettern. Und das, obwohl er seinen Knöchel verletzt hat und kaum laufen kann. Irgendwie schafft er es trotz seiner Verletzungen am Fuß und niemand wird später erklären können, wie er das geschafft hat.
Ja, aber ich sag dir was. Der ist aus Afghanistan geflohen und hat es bis in die Schweiz geschafft. Ja. Und ich habe Leute kennengelernt, die das selbst gemacht haben. Und da ging es, ich weiß jetzt nicht genau das Gebirge, aber im Winter zu Fuß über ein Ararat oder sowas.
Ja, ja.
Und das ist nicht so lustig, wie manche sich das vorstellen. Ja, das macht keiner aus Spaß.
Nein.
Da bleiben auch viele auf der Strecke.
Ja.
Und der hat das quasi schon einmal gemacht und der Körper ist auch in Extremsituationen unter Umständen zu Dingen fähig, die man normalerweise nicht bewerkstelligen könnte.
Das finde ich auch immer so spannend, wenn ich für meinen anderen Podcast für diese einen Moment mit Leuten spreche, die auch so Situationen erlebt haben, wo ein normaler Mensch sagt, das kann kein Mensch überleben, das kann kein Mensch schaffen.
Das geht gar nicht, ja.
Genau, der Körper und der Verstand können Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir die können, bis wir in diese Situation kommen. Mittlerweile ist es Dienstagmorgen, der 5. November 2019, um kurz nach 7. An diesem Morgen ist Achim Berger fast allein auf der Faulbrunni-Straße unterwegs. Die Straße führt in engen Windungen vom Tal hinauf zur Griesalb, 1400 Meter über dem Meeresspiegel. Berger sitzt zusammen mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter im Auto. Seit Jahrzehnten besitzt die Familie auf der Griesalb ein Chalet. Bevor die ersten Skitouristen ankommen, gibt es dort noch viel zu tun. Als Einheimischer kennt Achim die steilen Windungen der Straße in- und auswendig. Deshalb gibt er ordentlich Gas. Die dunklen Nadelbäume flitzen am Autofenster vorbei. Doch als Berger gerade am Hexenkessel vorbeigefahren ist, muss er hinter der nächsten Kurve scharf bremsen. Dort steht ein junger Mann, komplett durchnässt und blutend am Straßenrand. Er winkt Achim Berger hektisch zu. Dem ist etwas Schlimmes passiert, geht ihm durch den Kopf, als der junge Mann zum Auto humpelt. Berger lässt ihn auf die Rückbank steigen. Der junge Mann zittert vor Kälte und wirkt total verstört. Berger dreht sofort die Heizung im Auto auf, damit sich sein Fahrgast etwas aufwärmen kann. Der junge Mann spricht zwar nur wenig Deutsch, aber er redet sofort wie wild darauf los. Es dauert etwas, bis Berger versteht, was der junge Mann ihm sagen will. Es hat gedreht, viel gedreht, erklärt der ganz aufgeregt. Der Mann ist offensichtlich ins Wasser des Gornernbachs gefallen und hat es gerade so geschafft, sich aus dem Wasser zu retten. Die Nacht hat er dann auf einem Felsvorsprung verbracht, triefend, nass und frierend. Was für ein Glück der hatte, denkt Berger und versucht, den jungen Mann zu beruhigen. Der ist so aufgeregt, dass sich seine Worte förmlich überschlagen. Doch was er als nächstes sagt, versteht Achim Berger sofort. Jemand hat mich ins Wasser gestoßen. Und als Bergers Wagen auf dem Parkplatz Tschingel am Eingang der Griesschlucht angekommen ist, nennt der junge Mann auch einen Namen, Michael Huber. Und du kannst dir wahrscheinlich denken, dass dieser Mann, der da vom Achim Berger gerettet wird, Rahim ist, das ist ja irgendwie klar, ja, an der Stelle.
Ja.
Der 28-Jährige kommt ins Krankenhaus. Dort werden bei ihm ein Bänderriss und mehrere Schürfwunden festgestellt. Mhm. Außerdem ist Rahim unterkühlt. Die Ärzte messen bei ihm eine Körpertemperatur von 34,7 Grad. Normalerweise liegt die bei Menschen zwischen 36,5 und 37,4 Grad. Also das ist deutlich unterkühlt und es hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können.
Schon allein, stell dir vor, der hätte sich da mit Mühe und Not rausgerettet und dann ist der Achim zu schnell dran in der Kurve.
Und fährt ihn um.
Und fährt ihn um, ja.
Ja.
Also dieser Film ist in meinem Kopf abgelaufen,
ja,
während du das erzählt hast. Aber ich bin sehr froh, dass er angehalten hat und ihn mitgenommen hat. Also dass er auch ihn nicht hat stehen lassen, weil er sich irgendwie fürchtet. Kann ja auch passieren. Also Leute machen sowas auch, ja.
Ja, wäre ja auch ehrlich gesagt nachvollziehbar, ne? Also weiß ich nicht, wenn du jetzt als Frau alleine auf so einer Straße rumfährst, morgens und es ist noch dunkel und da steht einer, springt aus dem Wald heraus und winkt und sagt halt an, halt an. Weiß ich nicht, ob man da dann unbedingt anhält. Aber Achim hat ja jetzt in dem Fall, er war nicht alleine, genau. Ja.
Er war nicht alleine im Auto,
genau.
Ja. Mhm. Gut, jetzt ist er also im Krankenhaus, der Rahim, und das Krankenhaus meldet es hoffentlich der Polizei.
Ja, genau das passiert jetzt als nächstes und Rahim wird dann zur Befragung auf ein Polizeirevier der Kantonspolizei Bern gebracht und dort zweifelt niemand an seinen Aussagen. Dafür ist der 28-Jährige viel zu aufgewühlt, seine Verletzungen zu schwer und seine Schilderungen der vergangenen Nacht viel zu präzise. Rahim erinnert sich an jedes Detail. Immer wieder erzählt er, wie Huber ihn in die Falle gelockt und dann in die Schlucht gestoßen hat. Was Rahim nicht ahnt, während er im eiskalten Wasser um sein Überleben gekämpft hat, ist Michael Huber in aller Ruhe nach Hause gefahren. Huber lebt in Eschi bei Spiez, das ist so ein kleines 2000 Einwohnerdorf, etwa 20 Minuten von der Griesschlucht entfernt. Während Rahim in der Schlucht in Todesangst unter einem Felsvorsprung gekauert hat, hat Huber sich etwas zu essen gemacht, noch ein bisschen Bürokram erledigt und ist dann ins Bett gegangen. Heute, an diesem Dienstag, gibt es hier im Dorf ein großes Fest, das die Menschen aus der ganzen Region anzieht. Die Berner nennen das Ganze Merit. Eine jahrhundertealte Tradition in dem Dorf. Die Schulkinder haben an diesem Tag frei und in dem sonst eher ruhigen und beschaulichen Dorf zieht für einen Tag das Leben ein. Huber beobachtet das Treiben von einem Platz in einem Restaurant am Dorfplatz aus. Auch hier ist fast jeder Tisch besetzt und die Bedienung hetzt gestresst von einem Gast zum anderen. Doch lange kann Huber das Treiben nicht genießen. Kurze Zeit später stürmt eine Spezialeinheit der Polizei den Dorfplatz und nimmt den 62-Jährigen fest.
Da haben wir es wieder, absolut filmreif.
Mhm.
Und so, jetzt lass mich raten. Mhm. Seine Nachbarn sind, also entweder sie sind total überrascht, weil der Huber immer so ein netter Mensch war, oder aber genau das Gegenteil, ich habe ja schon immer gewusst, dass mit dem irgendwas nicht stimmt.
Ja, es ist...
Ja, ist es eins von den beiden?
Es ist eins von den beiden. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist natürlich das Gesprächsthema im Dorf. Alle reden nur noch über die Verhaftung, ist ja klar.
Ja, natürlich, wenn das so mitten am Dorffest passiert, da sind irgendwie Dutzende, hunderte Leute vielleicht.
Ja.
Natürlich, also sowas passiert da ja sonst nicht.
Ja, also wer es nicht live miterlebt hat, und das waren viele, die das live miterlebt haben, weil das ganze Dorf da auf den Beinen ist, der erzählt es natürlich seinen Nachbarn und Freunden. Und hast du das vom Huber schon gehört, ist halt so das Thema. Die meisten im Dorf, und da kommen wir jetzt zu deiner Frage von eben, sind nicht so überrascht von dem Polizeieinsatz, auch wenn sie nicht wissen, was der Grund für die Verhaftung ist. Denn Huber hat in dem Dorf nicht den allerbesten Ruf. Sein ganzes Leben schon wohnt er im Kiental und es gibt einige Gerüchte über ihn. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, Michael Huber wird 1957 geboren, angeblich als uneheliches Kind, denn seinen Vater hat er nach eigenen Angaben nie kennengelernt. Huber wächst dann bei einer Pflegefamilie einen Ort weiter auf, allerdings nur, bis er deren Haus in Brand steckt. So erzählt man es sich zumindest in Eschi bei Spitz. Dass Huber wirklich das Feuer gelegt hat, kann zwar nie bewiesen werden, aber das kümmert in dem Dorf eigentlich niemanden. Und deshalb wird Michael Huber hier in Eschi bis heute Brändli genannt. Also für Feuerleger. Aber Brändli klingt halt auch irgendwie sehr süß.
Das ist immer das Schweizerdeutsche, ja.
Ja, genau. Nach dem Feuer bei seiner Pflegefamilie wächst Huber bei seiner Oma, seinem Patenonkel und seiner Tante in Eschi auf einem Hof am Dorfrand. Dort muss er seit seiner Kindheit kräftig mit anpacken. Später macht er eine Ausbildung zum Landwirt und übernimmt den Hof. Er heiratet und lässt sich aber recht schnell wieder scheiden. 1987 lernt er dann eine neue Frau kennen. Die zieht zu ihm auf den Hof und gemeinsam versorgen sie die Tiere. Doch irgendwann entscheidet sich Huber, seinen Job zu wechseln. Er wird Lastwagen- und Busfahrer, also macht so verschiedene Jobs, Hauptsache hinterm Steuer. Mhm. Diese Jobs sind ihm wichtig und er macht vor allem den Busfahrerjob relativ gut, so erzählt man sich. Er fuhr vorsichtig, wenn er wusste, dass Kinder auf der Straße spielen, sagt zum Beispiel ein Nachbar. Wobei man sagen muss, das sollte eigentlich für einen Busfahrer eine Selbstverständlichkeit sein.
Eigentlich sollte es für jeden selbstverständlich sein.
Ja, stimmt. Also eigentlich für jeden, der ein Auto bewegt, sollte es selbstverständlich sein, auf Kinder zu achten. Ja. Trotzdem verliert Michael Huber irgendwann seine Stelle als Busfahrer, laut einem anderen Nachbarn, weil er sich als Polizist aufgespielt hat. Also er hat so ein bisschen seine Macht da im Schulbus ausgenutzt. Ab und an gibt Huber in der Dorfkneipe auch mal einen aus. Generell bleibt er aber lieber für sich. Huber ist in keinem Verein aktiv und bringt sich auch sonst bei Veranstaltungen im Dorf nicht ein. Ein Eigenbrötler, der wohl auch gerne mal gegen die zwei nahegelegenen Flüchtlingsheime hetzt, in denen vor allem junge afghanische Männer untergebracht sind. Auch ganz interessant, wenn wir jetzt gleich mal zu dem kommen, ne, was da noch so passiert. Viele im Dorf gehen noch aus einem ganz anderen Grund auf Abstand zum Brändli. Es spricht sich nämlich schnell herum, dass er ein besonderes Interesse an kleinen Jungs zu haben scheint. Zu den Buben ist er immer besonders nett, sagt einer. Das wissen alle im Dorf. 2009 wird Huber deshalb vom Kreisgericht Frutingen-Niedersimmental wegen der versuchten sexuellen Nötigung eines Minderjährigen verurteilt. Details zu dem Urteil konnte ich allerdings nicht finden. Das hat auch ein bisschen was mit dem sehr restriktiven Presserecht der Schweiz zu tun.
Ja, also wir wissen jetzt nicht, wie alt der war, ob der jetzt 10 war oder 17.
Genau.
Ja. Weil du hast schon gesagt, dass er sie ja besonders gern möglichst jung haben wollte. Rahim war aber Mitte 20 immerhin, ja, und damit definitiv nicht minderjährig.
Ja.
Aber natürlich ein gutes Stück jünger als er selbst.
Ja, halb so alt.
Ja. Also, das heißt, sie glauben dem Rahim jetzt, dass der Huber Dreck am Stecken hat.
Ja.
Und nächster Schritt? nach der Verhaftung, würde ich sagen, Hausdurchsuchung, finden Sie da irgendwelche Indizien, Hinweise vielleicht auf noch weitere Opfer?
Naja, Sie finden zumindest einige Dinge, die die Schilderung von Rahim unterstreichen und belegen können. Also als die Ermittler nach der Festnahme Hubers Wagen durchsuchen, finden sie unter anderem das Maßband, das Rahim in seiner Vernehmung beschrieben hat. Mhm. In Hubers Haus entdecken sie unter anderem ein iPhone 6 und ein rosa Nokia Klapphandy. Außerdem einige Zettel mit verschiedenen Telefonnummern und Dildos und Gleitgel. Das iPhone scheint Hubers Alltagshandy zu sein, auf dem sich nichts Verdächtiges befindet.
Ja, also jetzt so iPhone und Klapphandy und Telefonnummern, Dildos, Gleitgel ist jetzt erstmal nichts.
Wollte ich gerade sagen, das Strafbares. Würde man in vielen Haushalten finden. Wobei, also rosa Nokia Klapphandy, da wäre ich jetzt schon ein bisschen, also seltsamer Geschmack auf jeden Fall für das zweite Handy. Also das iPhone scheint sozusagen das normale Handy zu sein und das rosa Handy, das ist so ein bisschen, das ist ein Special.
Ein bisschen verdächtig vielleicht, ja.
Ja, in diesem Nokia-Handy hat Michael Huber diverse Nummern eingespeichert, aber immer ohne Namen, nur mit Abkürzungen. Dort steht zum Beispiel eine Nummer unter AFG-INS, also AFG-INS, was wohl für Afghane aus dem Dorf INS steht, wie die Ermittler vermuten. Mhm. Daran merkt man auch ganz gut, wie austauschbar die jungen Männer für Michael Huber sind. Namen spielen für ihn keine so große Rolle, weil das ist ja sein Zweithandy, was keiner zu Gesicht bekommt, außer er selbst. Da könnte er durchaus die Namen einspeichern, ohne dass es irgendwie verdächtig ist.
Ja, könnte er, aber irgendwas hält ihn wohl doch davon ab. Also wohl das Wissen, dass es nicht ganz okay ist.
Vielleicht auch das.
Selbst.
Ja, interessant ist, dass man solche Telefonnummern mit Abkürzungen in Mengen in seinem Handy findet. Die Nummern stammen alle von jungen Männern aus Afghanistan. Alle sind erst seit kurzem in der Schweiz, orientierungslos oft und haben Geldsorgen. Also genau die, gegen die Huber in der Dorfkneipe so gerne hetzt, weil sie in ihren Unterkünften angeblich in Saus und Braus leben. Später kommt's heraus, dass Huber bei den jungen Flüchtlingen eigentlich immer gleich vorgeht. Er spricht die jungen Männer am Bahnhof an, geht mit ihnen einen Kaffee trinken oder fährt mit ihnen im Auto herum. Manchmal gibt er ihnen auch Fahrstunden, dann legt er seine Hand auf ihren Schoß und lässt sie immer höher wandern. Danach fragt er die jungen Männer, ob sie ein bisschen Taschengeld wollen. Irgendwo an einem abgelegenen Ort hat er dann Sex mit ihnen in seinem Auto. Oft geben die jungen Männer dann wohl auch seine Nummer untereinander weiter, sodass er immer wieder Nachrichten von Fremden bekommt. So nach dem Motto, ne, wenn du Geld brauchst und bist bereit, bestimmte Dinge dafür zu tun, dann meld dich mal bei dem. Manchmal sind diese jungen Menschen aus Afghanistan auch minderjährig, aber das stört Huber nicht, im Gegenteil.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie widerlich ich das finde. Dass der diese jungen Männer oder diese Minderjährigen so ausnutzt, es ist ekelhaft. Aber brennende Frage.
Ja.
Finden Sie auch Amirs Nummer bei ihm? Ich nehme an, es ist naheliegend, dass der Mann ihn gekannt haben könnte.
Ja.
Und vielleicht auch was mit dem Sturz von ihm ein halbes Jahr vorher zu tun gehabt haben könnte.
Ja, also diesen Gedanken hat auch die Polizei ganz schnell. Die beiden Fälle sind ja auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Beide Männer sind sogar ungefähr an der gleichen Stelle in die Schlucht gestürzt. Nur, dass eben Amir das ein halbes Jahr vorher nicht überlebt hat. Plötzlich werden die Zweifel an der ursprünglichen Unfalltheorie immer größer. Die Polizei überprüft deshalb nochmal ganz genau Hubers Telefon. Sie ist sich sicher, dass es eine Verbindung zwischen ihm und Amir Mahmoud gibt. Also auf den ersten Blick sieht man diese Verbindung nicht, aber sie sind sich sicher, irgendwie, wenn wir da weitersuchen, finden wir irgendwas. Es wird anderthalb Jahre dauern, bis die Polizei das auch beweisen kann, denn Huber hat nicht nur Amirs Nummer, sondern auch alle Chatverläufe mit dem 18-Jährigen gelöscht. Die Beamten brauchen eine Weile, bis sie zumindest einen Teil davon wiederherstellen können. So finden sie heraus, dass sich Amir und der 43 Jahre ältere Michael Huber mindestens seit Dezember 2018 regelmäßig Nachrichten schicken. Ich habe gerade deinen Gesichtsausdruck gesehen. Ja, ja.
43 Jahre älter. Also, wenn Amir 18 war, dann war Hubert 60, 61.
Ja, ja, ja. Sowas. Ja. Also, ne, nichts gegen Altersunterschied in Beziehungen, jeder so wie er mag, aber hier ist ja ganz klar, dass es da ein wahnsinniges Machtgefälle gibt und das ist kein, genau, es ist Grooming, das ist eben keine gleichberechtigte Beziehung zwischen zwei Menschen. Am 6. April 2019 schreibt Amir Michael beispielsweise abends um 23:45, wann kommst du zu mir, schon lange nicht gesehen. Am 23. Mai telefonieren die beiden fast eine halbe Stunde lang. Einen Tag später kommt Amir aus der Schule, duscht sich und versucht, Michael Huber zu erreichen, doch der geht nicht ran. Trotzdem macht Amir sich abends auf. Seinen Mitbewohnern erzählt er, er wolle nach Bern. Aber das stimmt nicht. Seine Funkzellendaten zeigen, dass sich der 18-Jährige 2 Stunden später in Reichenbach befindet, einem Ort weit draußen in den Bergen. Und Reichenbach, ist es nicht da, wo diese Sherlock-Holmes-Geschichte spielt? Du bist doch auch so eine Sherlock-Holmes-Maus,
oder? Der Reichenbach-Fall.
Genau, da, wo er auf Moriarty trifft. Das muss da gewesen sein. Guck mal, das ist die große literarische Folge Shakespeare und Sherlock Holmes. Also da ist er eben 2 Stunden später, weit draußen in den Bergen, also hat nichts mit Bern zu tun. Und genau in dieser Region lockt sich auch das Handy von Michael Huber ein.
Das ist ein Zufall.
Ja, was ein Zufall. Um 22.38 Uhr schreibt Amir Michael Huber eine letzte SMS. Um 12:30 morgens ist sein Handy zum letzten Mal eingeloggt. Oben an der Griesschlucht hat man kein Netz. Also das spricht dafür, dass sie da oben in der Schlucht sind, weil beide Handys auf einmal nicht mehr im Netz eingeloggt sind.
Ja, und komisch, dass er eben, wenn sie da beide schon sind, noch eine SMS schickt. Aber vielleicht
weiß man nicht,
wo bist du oder was.
Genau, in die Richtung. Ja, ja, also das Problem war wohl, dass man die Nachrichteninhalte nicht mehr rekonstruieren konnte alle, sondern nur die Verbindungsnachweise. Also wer hat wen angerufen, wer hat Nachrichten an wen geschickt. Und das wäre eben eine Möglichkeit, dass sie sich da irgendwie nicht gefunden haben oder deswegen geschrieben hat, so hallo, wo bist du, wie du gerade schon gesagt hast.
Oder einfach bin da.
Zum Beispiel.
Könnte sein, ja.
Kurze Zeit später jedenfalls liegt Amir Mahmad tot am Fuße der Schlucht, 80 Kilometer von seiner WG entfernt. Spätestens nach diesen Ermittlungsergebnissen sind die Ermittler sich sicher, Michael Huber hat Amir umgebracht und ein halbes Jahr später versucht, auch Rahim in den Tod zu stoßen. Die Staatsanwaltschaft bereitet die Anklage gegen den Schweizer vor und zu diesem Zeitpunkt sitzt der schon im vorzeitigen Strafvollzug. Hast du eine Ahnung, was vorzeitiger Strafvollzug sein könnte? Ich wusste es ehrlicherweise vor diesem Fall auch nicht.
Ist das die Schweizer Bezeichnung für Untersuchungshaft?
Nee. Also eine Person, die verhaftet wurde, die kommt ja erstmal in Untersuchungshaft. Zum Beispiel, weil Flucht- oder Verdunklungsgefahr besteht. Das ist ja meistens so eine Art Übergangssituation, wo auch ganz andere Regeln und Sicherheitsmaßnahmen gelten, weil die Person ist ja noch nicht rechtskräftig verurteilt. Gleichzeitig hat der Beschuldigte aber in Untersuchungshaft auch nicht so viele Möglichkeiten wie im richtigen Strafvollzug, weil Häftlinge in der normalen Haft zum Beispiel auch arbeiten können oder Freizeitangebote haben und das hast du eben meist in U-Haft nicht. Wenn die Beweislage aber ziemlich eindeutig ist und sich abzeichnet, dass dieser Mensch eine lange Freiheitsstrafe bekommen könnte, dann kann der Inhaftierte selbst einen Antrag auf vorzeitigen Strafvollzug stellen. Und wie der Name schon sagt, kann er dann vor der offiziellen Verurteilung schon von der U-Haft in den normalen Strafvollzug wechseln. Das scheint so ein Schweizer Sonderding zu sein. Ich habe es nirgendwo sonst gefunden. Also in Deutschland gibt es das definitiv nicht. Aber in der Schweiz kannst du halt sagen, okay, ich werde eh in Haft kommen.
Ja.
Und dann wird es dir wahrscheinlich auch auf die Gesamtstrafe noch eher angerechnet und so. Und du kannst schon mal so ein bisschen ins normale Häftlingsleben eintauchen.
Genau, also man kann sagen, also entweder man bekennt sich schuldig oder man bekennt sich noch nicht schuldig, aber sagt, ja, die Beweislast ist erdrückend. Gut, passt, ihr werdet mich wahrscheinlich sowieso für lange Zeit einsperren. Ja. Machen wir es gleich gescheit und sparen uns die Sonderregelung in der U-Haft. Ja,
genau.
Bis ich dann verurteilt werde. Ja, ist gar nicht so eine dumme Regelung.
Nee, finde ich eigentlich auch nicht. Und es hat mich gerade daran erinnert, dass es in den USA ja auch so einen Sonderfall gibt. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Da ist es ja auch so, dass du deine Schuld gestehen kannst, ohne deine Schuld zu gestehen. Also
ja, ja.
Du sagst, ich gestehe das nicht, aber ich erkenne an, dass die Beweise gegen mich so erdrückend sind, dass das Gericht mich verurteilen wird. Und ich vermute, so in die Richtung geht das in dem Fall auch. Michael Huber jedenfalls entscheidet sich für diesen Weg und sein Antrag wird bewilligt. Er kommt in den regulären Strafvollzug. Im Gefängnis bekommt er regelmäßig Besuch von seiner damaligen Freundin, die trotz der Anschuldigung weiter zu ihm hält. Und wenn sie gerade nicht da ist, telefonieren die beiden über das Zellentelefon. Also die beiden stehen im regelmäßigen Kontakt. Im September 2022 startet dann der Prozess gegen den Männerschubser von Kiental, wie ihn die Boulevardpresse nennt. Ja, das ist auch wirklich schon so.
Puh. Männerschubser. Also
und ich finde, es klingt viel zu harmlos, so ein, oder?
Ja, ist so ein süßes Wort. Man schubst, also ein Kind schubst das andere irgendwie und dann fällt es hin und schreit. Aber jemanden in den Tod schubsen ist halt bisschen verharmlosend ausgedrückt. Also.
Ja, das ist sowas, was mein dreijähriges Patenkind im Spaß mit mir macht. Und dann tue ich natürlich so, als ob ich schrecklich stürzen würde. Ja, und er lacht sich kaputt, weißt du? Das sind, wie du schon sagst, sind Sachen, die Kinder machen. Und das ist aber jemand, der versucht hat, andere nichtsahnende Menschen zu töten. Ja, also ja, eigentlich ein bisschen harmlos. Mhm. Fast 3 Jahre ist die schreckliche Novembernacht in der Grießschlucht mittlerweile her. Doch Rahim kann sich noch an jedes Detail erinnern, auch wenn er am liebsten alles vergessen würde. Immer, wenn ich darüber sprechen muss, tut es weh, sagt er vor Gericht und bricht dabei in Tränen aus. Bevor er im Gerichtssaal seine Geschichte erzählt, muss Michael Huber den Saal verlassen. Rahim erträgt es nicht, den Mann zu sehen, der ihn töten wollte. Am meisten Mühe habe ich mit dem Gedanken, dass ein Mensch einem anderen so etwas antun kann, erzählte den Richtern. Nach dem Vorfall hat Rahim seinen Job im Restaurant verloren, weil er mit dem Bänderriss im Fuß nicht mehr richtig laufen konnte. Michael Huber verfolgt die Befragung per Monitor aus einem Nebenraum im Gericht. Anschließend wird der 65-Jährige zurück in den Saal gebracht. Er trägt eine dunkle Anzughose und eine moderne schmale Brille im Gesicht, bewegt sich dabei ziemlich schwerfällig. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein harmloser älterer Herr. Doch vor Gericht kommen schließlich Details heraus, die zeigen, dass der Schein trügt. Huber gesteht in dem Prozess, dass er Jugendliche und junge Männer aus Afghanistan für Sex bezahlt hat. Laut Anklage sollen die zum Teil erst 14 Jahre alt gewesen sein. Huber erzählt, dass er einen der Jungen zum Beispiel bei der Arbeit als Busfahrer kennengelernt hat. Da war dieser Junge gerade erst 8 oder 9 Jahre alt.
Ja, was für eine Scheißfigur.
Ich hatte schon darauf gewartet, dass du das, also das ist wirklich eine klassische Scheißfigur.
Klassische Scheißfigur.
Über die Jahre gewinnt Huber das Vertrauen des Jungen. Irgendwann bittet der junge Huber dann um Geld und das ist wahrscheinlich genau die Gelegenheit, auf die er gewartet hat. Der verlangt nämlich Sex von ihm. Vor Gericht sagt Huber, da wurde ich schwach. Das war ein Fehler und ich entschuldige mich heute bei ihm. Und das ist eben das, was ich ihm absolut nicht glaube, weil das ist Grooming. Der hat über Jahre lang Vertrauen zu diesem Kind aufgebaut und nur auf die Gelegenheit gewartet, endlich das zu bekommen, was er schon die ganze Zeit wollte.
Ja, natürlich sagt er das jetzt vor Gericht.
Absolut.
Ganz logisch. Also der begreift es schon irgendwie, was andere Leute daran schlimm finden, aber... Nee, das tut ihm nicht leid. Was ihm leid tut, ist, dass er jetzt vor Gericht steht.
Absolut. Ja, genau das ist es. Und es gibt ja auch noch mehr Fälle. Ne? Also er hat sich auch mit einem 16-Jährigen laut Anklage regelmäßig in einem Waldstück getroffen, um dort mit ihm Sex zu haben. Und interessant ist, dass Huber fast alles zugibt, was ihm vorgeworfen wird. Aber als er hört, dass ein anderer junger Mann ihm sexuelle Belästigung vorwirft, streitet er das vehement ab. Also in der Anklage steht, Huber soll dem jungen Mann während der Autofahrt gegen seinen Willen an den Penis gefasst haben. Huber behauptet allerdings, der Junge war voll einverstanden und sagt, wenn die das nicht wollten, also die, seine jungen Sexualpartner, dann habe ich das immer akzeptiert. Naja, also...
Ja, kann man jetzt glauben oder nicht.
Muss man aber nicht. Interessant finde ich auch, das Gericht fragt ihn natürlich, welche Rolle das Alter bei der Wahl seiner Sexualpartner gespielt hat. Und daraufhin sagt Huber, Jeder möchte doch lieber jemand Jüngeres. Was das angeht, ist Michael Huber also ziemlich gesprächig. Zum Tod von Amir allerdings schweigt er. Er will damit nichts zu tun haben. Auch wenn die Handydaten ganz klar zeigen, dass die beiden miteinander Kontakt hatten und zur Tatzeit gemeinsam in der Nähe des Tatortes waren. Huber behauptet weiter, Amir nicht mal gekannt zu haben. Und auch für den Sturz von Rahim, weil der ist ja eindeutig belegt durch die Zeugenaussage, weil Rahim hat ja überlebt, hat Huber eine Ausrede. Laut seiner Aussage war Rahim bekifft, hat das Gleichgewicht verloren und ist deshalb in die Tiefe gestürzt. Mhm. Weiß ich nicht, wie glaubwürdig man das finden kann.
Dazu komme ich gerne gleich. Zuerst möchte ich noch zu was anderem zurückgehen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Dass er gemeint hat, jeder will doch lieber jemand, der jünger ist. Nein.
Stimmt, ja, ja.
Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Und schließlich haben die sich ja auch auf ihn eingelassen. Und er ist ja definitiv der Ältere. Also das geht sich ja so schon nicht aus. Und halt, es geht sich auch von dem her gar nicht aus, dass es sich hier zum Teil wirklich um Minderjährige handelt. Es ist also eindeutig ein Problem, das er hat. Und glaubt, es geht allen so.
Jünger ist ja auch nicht jünger. Also, ne, jünger ist nicht gleich jünger, will ich damit sagen. Wenn er jetzt damit Anfang 60 einen 40-Jährigen date und sagt, ich stehe auf jüngere Männer, ey, vollkommen fein damit. Aber wenn du dir einen 16-Jährigen schnappst, den du schon kennst, seit dein kleines Kind ist, dann ist das ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist was ganz anderes.
Ja. Und eben nicht jeder möchte jemand Jüngeren, weil der 40-Jährige möchte ja dann auch den 60-Jährigen.
Zum Beispiel.
Naja, geht sich hinten und vorne nicht aus, was er da sagt. Und dann zu deiner Frage. Also es ist schon sehr verdächtig, dass er da einen jungen Mann mit hinnimmt, wo zufällig ein anderer, genau wie er, mit dem er, auch wenn er das nicht zugibt, bewiesenermaßen in Kontakt war, in den Fluss gefallen ist. Und der zweite dann auch zufällig genau da, in denselben Flussfeld. Hör mir doch auf, was sind denn das für Zufälle?
Ja, und also die Argumentation mit dem Bekifft, da ist ja ein bisschen was Wahres dran. Ne? Also Rahim gibt ja zu, dass er zu Hause gekifft hat, aber eben nur einen halben Joint. Und das ist für seine Verhältnisse relativ wenig, wie er selbst sagt. Ich kiffe so oft, dass ich das gar nicht mehr spüre.
Ja, das ist doch, wie wenn er behauptet hätte, dass Rahim nach einem kleinen Bier so besoffen war, dass er darunter gefallen ist. Also der Mann ist 28 und es war nicht sein erstes Mal.
Ja.
Also es ist absolut unglaubwürdig.
Ja, und weißt du, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Rahims Sturz in die Schlucht wirklich ein Unfall war, wenn er irgendwie doch von dem halben Joint so bekifft war, dass es gar nicht mehr ging, warum hat dann sein Freund in Anführungsstrichen Michael Huber, ihm nicht geholfen oder wenigstens Hilfe geholt? Also der ist ja erwiesenermaßen einfach nach Hause gefahren und hat sich dort gemütlich gemacht, hat nicht die Rettung gerufen, hat keinen Arzt verständigt, gar nichts. Das ist ja schon ein eher ungewöhnliches Verhalten, wenn man, wenn da gerade jemand, den man irgendwie mag, die Klippe runtergestürzt ist. Das findet eben auch das Gericht also wenig glaubwürdig. Der Anwalt von Huber wird das Nicht-Hilfe holen, später damit erklären, dass Michael Huber Angst vor einem Outing im Dorf hatte. Niemand solle wissen, dass er Sex mit Männern hat. Und auch das ist ja vollkommen unglaubwürdig, weil wie würde das rauskommen, wenn er einfach die Rettung ruft? Er kann es ja sogar anonym machen. Er könnte ja sogar anonym die Rettung rufen und sagen, Achtung, hier ist einer gestürzt. Also passt vorne und hinten nicht zusammen.
Nee, geht nicht zusammen. Nein.
Nee, oder?
Nee, ich habe jetzt versucht, da irgendwie durch
Gedankenspagat,
aber ja, ich habe Logik gesucht. Das gibt's, gibt's nicht. Nicht
gibt's
gefunden.
Nicht. Ja, also
404, not found.
Huber gibt zu, dass die Vermessung ein Vorwand war, um mehr Zeit mit Rahim rauszuschlagen, in der Hoffnung auf ein zweites Mal Sex. Aber bei der Beschreibung der Nacht und den Details gerät er immer wieder ins Straucheln. Mal hat Rahim das Gleichgewicht verloren, mal ist er gestolpert oder hat einen falschen Schritt gemacht. Auf der anderen Seite stehen die glasklaren Aussagen von Rahim, der sich jedes Detail gemerkt hat. Und die Auswertung der Spurensicherung, die ganz klar DNA-Spuren von Rahim an dem Baumstamm gefunden hat, an dem er sich festgeklammert hat. Außerdem ist ein Schuhabdruck seiner Nike Air Force auf dem Felsvorsprung, wo er danach heraufgeklettert ist. Also es passt halt alles genau zusammen und belegt seine Aussage. Im Fall Rahim ist die Lage für das Gericht also ziemlich schnell klar. Michael Huber wollte den jungen Afghanen in den Tod stoßen. Im Fall von Amir kann sich das Gericht allerdings nur auf Indizien stützen. Doch die Parallelen zwischen den beiden Fällen sind zu groß, um Zufälle zu sein, sagt die Staatsanwältin, die für Huber 19 Jahre Haft fordert. Aus ihrer Sicht hat der Angeklagte aus egoistischen Motiven gehandelt. Er hat die schwierige finanzielle Situation seiner Sexbekanntschaften ausgenutzt. 2 Tage später dann das Urteil. Michael Huber wird wegen der Tötung von Amir Mahmad und der versuchten Tötung von Rahim Jamar zu 17,5 Jahren Haft verurteilt. In der Urteilsbegründung heißt es, die Schilderungen des Beschuldigten zu dem Sturz sind dermaßen emotionslos und die Aussagen dazu so karg, dass sie Lügensignale darstellen. Also selbst im Urteil festgehalten, dass sie ihm einfach kein Wort glauben. Auch seine sexuellen Handlungen mit den anderen Opfern fließen in das Strafmaß von Michael Huber mit ein. Huber selbst gibt sich geschockt von dem Urteil und behauptet, er sei Opfer eines Indizienprozesses geworden. Sein Anwalt legt deshalb Berufung ein. Im Juni 2024 kommt es deshalb in Bern erneut zu einem Prozess gegen Michael Huber.
Also ja, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt weiterhin natürlich alles abstreitet, oder? Also, weil er vermutlich weiterhin freigesprochen werden will, sonst hätte es ja diesen zweiten Prozess überhaupt nicht gegeben.
Ja.
Also bleibt er dabei, dass er kein Motiv hatte oder kommt irgendwie mal raus, warum er die beiden in die Schlucht gestoßen hat?
Das ist das Schlimme irgendwie an dem Fall, dass es so sinnlos erscheint. Und genau diese Frage nach dem Motiv, nach dem Warum, ist auch die Frage, die Rahim sich bis heute stellt. Huber hat sie nie wirklich beantwortet. In dem Berufungsverfahren erzählt er lang und breit von seiner Freundin, die weiter zu ihm hält, oder von seinem Alltag im Gefängnis. Aber immer wenn es um die Taten selbst geht, wird er ganz still, auch wenn die Richterin immer wieder nachfragt. Sie ist es auch, die Rahim fragt, ob er in der Tatnacht mit Huber Streit hatte oder ob er sich vielleicht von ihm trennen wollte, also trennen in Anführungsstrichen. Da schüttelt Rahim den Kopf. Doch dann fällt ihm eine seltsame Situation wieder ein, die sich kurz vor dem beinahe tödlichen Schubs abgespielt hat. Huber habe ihn gefragt, ob er ihn heiraten wolle, und er habe Nein gesagt, erklärt Rahim. Also das ist für ihn scheinbar so eine Kleinigkeit gewesen, dass er das im ersten Verfahren gar nicht erzählt hat. Das kommt erst in diesem zweiten Verfahren zur Sprache. Danach sei nämlich alles gut gewesen, erklärt Rahim und fügt hinzu, er hat nicht wütend oder traurig gewirkt. Mitte Juli bestätigt das Berner Obergericht das Urteil aus dem ersten Prozess. Er ist mit einer Kaltblütigkeit sondergleichen vorgegangen, betont die Gerichtspräsidentin in ihrer 90-minütigen Urteilsbegründung. Damit bleibt es bei der Haftstrafe von 17,5 Jahren für Michael Huber. Als der mittlerweile 66-Jährige das hört, zittert er und scheint noch etwas sagen zu wollen. Doch dafür ist es jetzt zu spät. Rahim sitzt übrigens nicht im Gerichtssaal, als das Urteil gegen den Mann fällt, der ihn in den Tod stürzen wollte. Nur seinen Schutzengeln und seinem Überlebenswillen hat er es zu verdanken, dass er heute überhaupt noch hier ist.
Wie geht's Rahim heute? Weißt du da irgendwas?
Man weiß, dass er bis heute mit der Tat zu kämpfen hat. Rahim leidet unter Schlafstörungen und Angstzuständen. Immer wieder muss er an die Nacht zurückdenken, in der er fast gestorben wäre. Dabei würde er diesen Teil seines Lebens am liebsten komplett aus seinem Gedächtnis streichen. Michael Huber muss ihm 20.000 Franken Genugtuung zahlen, so eine Art Schmerzensgeld, wie das in der Schweiz heißt. Mittlerweile hat Rahim einen festen Job und seit 3 Jahren eine Freundin. Der hat er allerdings nichts von der Nacht im November 2019 oder von Michael Huber erzählt. Rahim hat Angst, dass sie mit ihm Schluss macht, wenn er ihr erzählt, dass er gegen Geld Sex mit einem alten Mann hatte. Also muss er seine Gefühle tief in sich verstecken, obwohl er in der Schweiz doch eigentlich seinen Frieden finden wollte. Vor Gericht hat Rahim einen Satz gesagt, der bei mir total hängen geblieben ist, nämlich: Ich wurde im Krieg geboren und bin davor geflüchtet, um hier ein besseres Leben zu haben. Und dann passiert sowas.
Ja, also wirklich. den Gedanken hatte ich auch schon.
Ja, ne?
Ja, wie ich eh schon vorher auch gesagt habe, also ich weiß nicht, wie Rahims persönliche Flucht ausgesehen hat oder auch die von Amir, aber ich habe vor circa 15 Jahren ein Theaterstück gespielt, in dem es um so eine Flucht geht. Das war wahnsinnig spannend für mich. Das hat auch ein Psychiater geschrieben, der selbst mit Kindern und Jugendlichen, die genau sowas durchlebt haben, zusammengearbeitet hat. Und er hat deren Erzählungen, deren Erfahrungen damit einfließen lassen. Und beim Stück selbst war als Kollege auch ein junger Mann aus Afghanistan dabei, der uns auch selbst von seinen Erfahrungen erzählt hat. Und bist du deppert, das ist echt kein Spaß.
Es macht niemand aus Vergnügen.
Nein. Nein, wahrhaftig nicht. Und ich, ja, wie soll ich sagen, ich freue mich so, dass Rahim es da lebend rausgeschafft hat, aus diesem Fluss, die Felswand auch noch hochgeklettert ist, trotz Bänderriss. Und ich meine, du weißt doch selbst im Winter, wenn du mal ein paar Schneebälle gemacht hast oder so, wie kalt die Finger dann sind. Und da kann man die ja kaum mehr spüren und kaum mehr bewegen.
Und vor allem, wenn du nass bist.
Wenn
du nass bist, das ist ja wirklich, ja.
Ja, und schon ein paar Stunden durchgefroren.
Ja.
Ja, also gerade wenn du stark unterkühlt bist, besteht auch die Gefahr, dass du einschläfst.
Zum Beispiel.
Weil man da halt richtig, richtig müde wird und dass er da auch nicht nachgegeben hat und dann nicht aufgegeben hat. Und es eben, ja, geschafft hat, darauf zu klettern. Und es muss ihm alles wehgetan haben. Also, es ist wirklich bewundernswert.
Ja, ich habe irgendwie per Zufall mitbekommen von diesem Fall und habe direkt gedacht, okay, den muss ich in meinem Podcast erzählen. Mhm. Zum einen, weil das ja so Szenen sind wie im Film, was wir ja gerade am Anfang schon hatten. Und zum anderen, weil es auch so wahnsinnig traurig ist, weil man ja irgendwie am Ende zurückbleibt und gar nicht weiß, warum. Man weiß nicht, warum. Ja. Man kann es vermuten, dass der vielleicht irgendwie sauer war, weil die ihn zurückgewiesen haben, aber so richtig, ne, Rahim weiß es bis heute nicht, was das sollte. So.
Also wenn sie ihn nämlich nicht zurückgewiesen haben, dann bleibt ja irgendwie so gar nichts.
Ja.
Wenn sie nicht gedroht haben, ihn auffliegen zu lassen, sage ich jetzt mal, dann bleibt einfach nichts mehr, was man sich irgendwie erklären könnte, oder?
Es kann natürlich sein, das ist jetzt reine Spekulation, dass es da um die ultimative Macht ging. Weil Huber hat ja die Macht über diese Männer gehabt. Die haben für ihn gemacht, was er wollte, für Geld. Und was ist noch mehr Macht, als einem anderen Menschen das Leben zu nehmen? Aber das ist jetzt, wie gesagt, meine reine Spekulation. Es gibt eigentlich keinen wirklich sinnvollen Erklärungsansatz, weil selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, der Huber habe den Rahim heiraten wollen, und das sei der Grund gewesen, diese Ablehnung. Das passt ja auch nicht zu dem, dass er immer in the closet war, also dass er, der war ja in seinem Dorf gar nicht geoutet. Also wenn man da jetzt auf einmal mit einem Mann um die Ecke kommt, der noch irgendwie halb so alt ist und sagt, übrigens, das ist mein Mann, ich heirate den jetzt, dann hätte man sich das Versteckspiel vorher auch sparen können. Also das passt ja alles nicht so richtig zusammen.
Vielleicht war das seine Art, irgendwie herauszufinden oder herausfinden zu wollen, wie treu er ihm ist.
Ja.
Wenn er jetzt da ja sagt, aber nee, wir wissen es nicht, ist natürlich alles Blödsinn und es macht nie Sinn, da jetzt einen dieser Männer zu töten. Also, nee.
Nee.
Aber ich finde es gut, dass der Huber jetzt zumindest annähernd den Rest seines Lebens im Knast verbringt, weil wir wissen ja gar nicht, wem er sonst noch was angetan hat. Oder noch angetan hätte, wenn sie ihn nicht aufgehalten hätten.
Richtig. Das kann durchaus sein, dass es noch viel, viel mehr Opfer gegeben hat, weil das ja eben oft auch anonym, da ist auch Scham spielt eine Rolle, gerade bei jungen Männern aus Afghanistan, wo Homosexualität jetzt nicht unbedingt anerkannt ist. Mhm. Da wirst du dir auch dreimal überlegen, ob du vor einem Gericht aussagst oder dich bei der Polizei meldest, weil du mal Sex mit einem älteren Mann hast. Also ich denke, das wäre wahrscheinlich für deutsche junge Männer auch schon schwierig, aber da kommt eben noch der kulturelle Hintergrund dazu, der es nochmal schwieriger macht. Und das hat dem Huber das wahrscheinlich auch so einfach gemacht, ne? Das auszunutzen und er konnte eben auch sicher sein, dass diese Männer ihn wahrscheinlich nicht verpfeifen werden, weil die dann ja selber irgendwie mit dran sind und das macht es ja dann nochmal eine Spur ekliger. Also er hat wirklich die finanzielle und die emotionale Not dieser Menschen ausgenutzt, um sich selber einen Vorteil davon zu verschaffen. Ja.
Und ich möchte auch nochmal betonen, dieser Menschen, die zum größten Teil keine Familie mehr bei sich haben,
ja,
wo er so eine väterliche voll Figur ist.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, ganz, ganz schlimm. Aber vielen Dank für diesen Fall.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich finde, es ist halt, ja, Spekulationen sind immer ein bisschen schwierig. Ich mag es selber auch überhaupt nicht, wenn ich keine Antworten habe auf meine Fragen und wenn ich dann irgendwie.
Aber irgendwie will man doch irgendwas herausfinden, wo man sich so ein bisschen festhalten kann, damit das im Kopf wieder halbwegs Sinn ergibt.
Ja,
auch
also,
wenn es natürlich keinen Sinn ergibt, aber ja.
Lustige Geschichte, hat jetzt mit dem Fall nichts zu tun, aber mit Gerüchte und im Kopf Sinn ergeben. Mhm. Immer wenn ich irgendwie eine neue Folge vorstelle oder einen neuen Fall oder einen neuen Gast vorstelle bei Verbrechen von Nebenan, zum Beispiel auf Instagram, kommen dann so Nachfragen von Leuten. Gast XY war schon länger nicht mehr dabei. Ist da irgendwas vorgefallen? Mhm. Weißt du, wo ich denke, naja, also der Podcast ist ja jetzt immer schon so gewesen, dass es wechselnde Gäste gab, also jetzt seit 6,5 Jahren. Und es ist ganz normal, dass dann manchmal die Franziska dabei ist und manchmal Ralf und manchmal Tanina und manchmal Leon. Weißt du, das liebe ich ja auch an dem Podcast, der soll genau so sein. Ich habe mir da schon was bei gedacht.
Und dann wird
da immer so rein interpretiert. Also nee, die keine Ahnung, Franziska war jetzt schon länger nicht mehr da. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Und das habe ich doch in der letzten Folge erzählt, dass wir nicht mehr miteinander reden, glaube ich, war da auch in irgendeinem Reddit-Forum oder so.
Ja.
Also das ist wild.
Es könnte ja auch daran liegen, dass die Leute keine Zeit haben, dass man einfach zeitlich, terminlich nicht zueinander findet.
Zum Beispiel, ja.
Dass, also jetzt bei mir ist es natürlich nicht der Fall, aber vielleicht bei anderen Gästen, dass denen momentan nicht so gut geht, dass sie irgendwie gerade über wahre Kriminalfälle sprechen möchten.
Ja, zum Beispiel.
Oder dass du einen Fall anbietest und die Person sagt, nee, ja, also eben mit Vergewaltigung komme ich jetzt nicht klar, melde dich wieder, wenn du mal was anderes hast. Und dann dauert es einfach noch ein Weilchen.
Genau, ich versuche mir schon immer zu überlegen, welcher Fall zu welcher Person irgendwie passen könnte. Und Gesundheit zum Beispiel ist auch voll das Stichwort. Mhm. Ich habe ja parallel zu dir noch eine zweite Podcast-Ehefrau gehabt, jetzt kann ich es dir endlich sagen. Nein, ich habe ja vor einiger Zeit mit Visavi, ja, ich bin ein, wie sagt man, ein Polygamist. Ich habe ja vor einiger Zeit mit Visavi, also mit Lotti zusammen den Tatort-Podcast gemacht, ein Jahr. Mhm. Und sie ist ja deswegen, ich teile dir sowas auch immer mit. Offene Ehe sozusagen, genau. Und da war es ja auch so, dass sie dann gesundheitlich durch Long-Covid total eingeschränkt war und da immer noch mit zu kämpfen hat. Und auch darüber fällt mir gerade ein, habe ich jetzt gerade mit ihr gesprochen. Haha, so schließt sich der Kreis wieder. Sie war nämlich zu Gast bei mir bei dieser eine Moment. Und wir haben auch darüber gesprochen, was diese Krankheit mit ihrem Leben gemacht hat und auch mit dem Podcasterleben und auch zum Thema Gerüchte. Weil, ihr wisst es ja vielleicht, du weißt es auf jeden Fall, dass sie Teil eines der erfolgreichsten True-Crime-Duos überhaupt war mit Weird Crimes und die beiden auf Stadiontour gegangen sind und dann war auch alles vorbei. Und auch darüber sprechen wir bei dieser einen Moment. Also wenn euch das ganze Thema interessiert, ist wirklich eine sehr emotionale Folge geworden, dann hört gerne rein, gibt's überall kostenlos, wo es Podcasts gibt. So. Jetzt habe ich das auch noch untergebracht. Das war mir nämlich wichtig, weil es eine sehr gute Folge geworden ist und weil es irgendwie auch gerade zu unserem Thema passte.
Absolut, absolut. Und hört auch bei Nebenan weltweit rein?
Auch unbedingt, weil wir reden miteinander. Nur im Podcast, sonst nicht.
Sonst selten, weil wir auch sehr weit auseinander wohnen.
Weil wir sehr weit
auseinander.
Das stimmt, leider Gottes. Wobei ich würde ja schon, also Wien würde ich mir einen Zweitwohnsitz eventuell zulegen. Ich glaube, es ist auch aus steuerlichen Gründen gar nicht so doof, in Österreich zu wohnen. Ja? Habe ich mal gehört, dass da die Steuern besser sind als in Deutschland.
Na, weiß ich nicht. Und hört auch bei Darf's ein bisschen Mord sein rein, wenn
auch
Philipp wieder zu Gast
unbedingt ist
oder schon gewesen ist. Oder
wir wissen es noch nicht ganz genau. Ja, aber um nochmal dieses Thema Gerüchte abzuschließen. Ich verstehe das, dass Leute sich ihre eigenen Theorien zurechtspinnen, weil die sich Sachen erklären wollen. Denen fällt jetzt nur auf, der Gast oder die Gästin war jetzt schon lange nicht mehr im Podcast, da muss irgendwas passiert sein. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, es muss einfach gar nichts passiert sein.
Nee.
Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wir sind ja Menschen und sowas kann sehr anstrengend und sehr nervig sein. Weißt du, was ich meine? Also dann lieber schreibt mir und fragt mich, kann das sein, dass da was ist, anstatt irgendwo zu kommentieren, ja, also ich habe mir schon überlegt und in der einen Folge waren die eh so komisch miteinander. Mhm. Das ist echt anstrengend.
Das Ding ist nur, wenn was ist, dann will man diese schmutzige Wäsche quasi vielleicht auch nicht unbedingt jetzt mit Fremden waschen. Also
ja, absolut.
Ist ja so, dass wir bei vielen tausenden Leuten quasi zu Hause sind, aber sie sind nicht bei uns zu Hause.
Stimmt.
Also Podcasten ist leider halt schon irgendwie auch so eine einseitige Sache. Und,
ja, so habe ich es noch nie betrachtet, aber klar, natürlich.
Mhm. Und selbst wenn da jetzt ein großer Streit war, wenn ich dann sage, ja, da war was, dann befeuert das ja auch wieder die Gerüchteküche, weil dann landet das vielleicht wieder auf Reddit und so. Und das möchte man vielleicht in dem Moment auch gar nicht haben.
Ja, und es gibt ja, finde ich, auch Dinge in Freundschaften oder beruflichen Beziehungen, die einfach zwischen den beiden Leuten bleiben sollten, die es angeht. Und damit reicht es dann auch so, finde ich.
Oder eben, wenn XY war schon lange nicht mehr zu Gast, was ist denn da los? Und du sagst, sollst du dann sagen, naja, XY leidet an schweren Depressionen und kommt deswegen nicht mehr. Also es geht ja auch nicht.
Ja, und in dem Moment, wo du sagst, nein, da ist nichts, fühlen sich ja manche dann auch wieder bestätigt. Also eigentlich kannst du da nur verlieren als Podcaster, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder neue Gerüchte.
Nee, aber es ist, formulieren wir es vielleicht positiv. Es ist schön zu hören, dass ZuhörerInnen sich Gäste wieder wünschen würden.
Ja,
es ist nur nicht immer möglich.
Ja, das können wir auf jeden Fall. Und ich bin, also das soll jetzt gar nicht undankbar klingen. Deswegen nochmal, wie du schon gesagt hast, um das klarzustellen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diesen Job machen darf.
Ja.
Und das darf ich auch nur, weil es euch gibt, die das hören.
Auf jeden Fall.
Das habe ich zu Lotti auch gesagt in unserem Gespräch. Ich war nie so der Sportliche, der beim Schulsport als erster gewählt wurde, weißt du? Und ich habe oft so als kleiner Junge gedacht, boah, ich wäre auch gern so ein Fußballkind wie die anderen Jungs in meinem Alter. Und ich war eher so der Nerd, der zu Hause saß und irgendwie gezeichnet hat und der Bücher gelesen hat und der dann erst in der Pubertät so ein bisschen aus sich rausgekommen ist. Und sie war auch ähnlich irgendwie. Also da haben wir auch Gemeinsamkeiten. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ey, guck mal, wo wir jetzt sind. Also vielleicht ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man der Büchernerd ist. Weil auch der Büchernerd kann irgendwann mal was Cooles machen. Man muss nicht immer der coole Fußballer sein.
Nee, ich habe auch in den Ferien pro Tag ein Buch gelesen.
Ja, siehst du, da gehörst du auch also. in unsere Nerd-Gang.
Ja. Mhm.
Sehr schön. Definitiv. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Wir hören uns wieder bei Darf ein bisschen Mord sein und wir hören uns auch wieder bei Nebenan weltweit auf RTL Plus. Also eigentlich hören wir uns die ganze Zeit im Podcast.
Die ganze Zeit.
Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.